HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
You members of this conference are to be architects of a better world. In your hands rests our future.
The ideals of the United Nations, peace, justice, equality and dignity, are beacons to a better world.
How could we, all of us,
wie konnten wir alle damals in den UN nur so dumm gewesen sein, diesen Mord nicht vorausgesehen zu haben? Wie konnten wir nur so viele Fehler machen?
Never in modern history have we gone so many years without a military confrontation between the major powers.
The Security Council is either totally useless.
Der Sicherheitsrat ist entweder vollkommen nutzlos, wie die meiste Zeit, oder er kann gelegentlich sogar handeln.
Wir haben gesagt, dieses Thema Klimawandel ist das vielleicht drängendste Thema für die Welt.
You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal.
Nie mehr sollte die Welt in einem Krieg versinken, der Millionen Menschen das Leben kostet. Das war die Vision nach dem Zweiten Weltkrieg und das war auch der Geist, aus dem die Vereinten Nationen heraus entstanden sind. Vor 75 Jahren wollten die Staaten der Welt versuchen, Konflikte in Zukunft am Verhandlungstisch zu lösen, nicht auf dem Schlachtfeld. Die Bilanz ist heute durchwachsen. Es gibt immer noch Schlachtfelder in Syrien, der Ukraine, in Afghanistan und anderswo. Dabei sind die Akteure nicht immer Staaten wie in einem klassischen Konflikt, sondern eben auch Terrororganisationen oder innerstaatliche Akteure. Sind die Vereinten Nationen noch der Garant für Frieden auf der Welt? Was ist aus der Vision einer besseren Welt geworden? Und heißt Frieden schaffen heute nicht auch, den Klimawandel zu bekämpfen und den Armen auf der Welt zu helfen? Das ist Thema der 75. Generaldebatte der Vereinten Nationen mit Sitz in New York. Diese Debatte wird weitgehend virtuell stattfinden, wie ein Videoabend mit 193 zugeschalteten Diplomaten und zuvor aufgezeichneten Reden. Denkwürdige Auftritte und diplomatische Durchbrüche sind also in Corona-Zeiten nicht unbedingt zu erwarten. Bedauerlich. Aber fangen wir ganz vorne an, als alles begann. Am 26. Juni 1945 wurde die Charta unterzeichnet. Und mit 3000 Teilnehmern war die Konferenz ein gesellschaftliches Ereignis und eine Erleichterung, sich gemeinsam auf einen Text geeinigt zu haben. Peter Mücke über die Geburtswehen und das Ringen um die Charta.
Symbolischer konnte der Ort gar nicht sein. In einer Gedenkhalle für Kriegsveteranen rief der damalige US-Präsident Harry S. Truman in San Francisco den Vertretern der Gründungsnationen der Vereinten Nationen zu.
You members of this conference are to be architects of a better world. In your hands rests our future.
Ihr sollt die Architekten einer besseren Welt werden. In euren Händen liegt unsere Zukunft. Am 26. Juni 1945, der Zweite Weltkrieg im Pazifik war noch gar nicht beendet, unterzeichneten 50 Länder die Charta der Vereinten Nationen. Dieselbe Charta, deren Werte es ermöglicht haben, die Geißel des Dritten Weltkriegs zu verhindern, den viele befürchtet haben, sagt der heutige UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
The same charter, whose values enabled us to avoid the scourge of a third world war, as many had feared.
Schon einer seiner berühmten Vorgänger, Dag Hammarskjöld, UN-Chef von 1953 bis 1961, hatte betont, die Vereinten Nationen seien nicht gegründet worden, um uns den Himmel zu bringen, sondern uns vor der Hölle zu bewahren. Deutschland hilft dabei übrigens erst seit 1973 mit. Der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR schaffte die Voraussetzung dafür. Willy Brandt redete als erster Bundeskanzler vor den Vereinten Nationen.
Die Fähigkeit des Menschen zur Vernunft hat die Vereinten Nationen möglich gemacht. Der Hang des Menschen zur Unvernunft macht sie notwendig.
Eine Bilanz, die auch heute noch gültig ist, 75 Jahre nach dem Aufbruch in eine neue Weltordnung. 75 Jahre, in denen in den Vereinten Nationen über Krieg und Frieden, Tod und Terror geredet wurde. Das 1951 fertiggestellte Hauptquartier am New Yorker East River wurde Schauplatz bemerkenswerter Auftritte von Staatenlenkern. Etwa 1960, als der sowjetische Staats- und Parteichef Chruschtschow den Schuh auszog, um seiner Wutrede Nachdruck zu verleihen. Oder 2009, als der damalige libysche Staatschef Gaddafi nach einem wirren Auftritt einige Seiten der UN-Charta zerriss. Legendär auch der Auftritt von Venezuelas Präsident Chavez vor der UN-Vollversammlung, als er US-Präsident Bush als Teufel bezeichnete. Es rieche nach dessen Rede immer noch nach Schwefel im Saal.
En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo.
Das sind die Momente, in denen die Vereinten Nationen Schlagzeilen machen. Sonst ist das diplomatische Geschäft in New York langwierig, manche sagen langweilig, aber auch effektiv. Dass aus dem Kalten Krieg kein dritter Weltkrieg wurde, ist auch den Vereinten Nationen zu verdanken. Doch es gibt auch dunkle Kapitel.
The worst perhaps was our collective failure to prevent genocide in Rwanda.
Das Schlimmste vielleicht, Mitte der 90er Jahre den Völkermord in Ruanda nicht verhindert zu haben, sagt der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan. Auch das Massaker von Srebrenica gehört dazu und heute die Hilflosigkeit der Staatengemeinschaft beim Bürgerkrieg in Syrien. Auch 75 Jahre nach der Geburtsstunde der Vereinten Nationen ist es noch ein weiter Weg zum Ziel, das einst Willy Brandt ausgab.
Der Sieg der Vernunft wird es sein, wenn eines Tages alle Staaten und Regionen in einer Weltnachbarschaft nach den Prinzipien der Vereinten Nationen zusammenleben und zusammenarbeiten.
Der Traum vom ewigen Frieden, 75 Jahre UNO, Sie hören den Tag in H2 Kultur. Normalerweise debattiert der Sicherheitsrat im norwegischen Saal am Hufeisentisch der Vereinten Nationen in New York vor dem großen Wandgemälde von Per Krog, einem norwegischen Künstler des 20. Jahrhunderts, sein zentrales Motiv ein aufsteigender Phönix. Doch im 75. UN-Gründungsjahr steigt da erstmal gar nichts auf, weil die Corona-Pandemie auch die Staats- und Regierungschefs in die virtuelle Welt zwingt. Heute hat die Generaldebatte begonnen, gestern gab es bereits einen Festakt per Videoschalte und Grußworten, also kein Geruch nirgendwo, geschweige denn den von Schwefel. Peter Mücke beobachtet für die ARD das Geschehen, gab es Grußworte, die nachhalten?
Auf jeden Fall die Trump-Rede, die mit Spannung erwartet wurde. Diesmal hat er sie wirklich gehalten. Eine Videobotschaft, wie alle Reden ja bei dieser sehr besonderen Generalversammlung, die ja weitgehend virtuell stattfindet. Es war der erwartete und angekündigte Frontalangriff auf China. Wir müssen die Nation zur Rechenschaft ziehen, die diese Seuche auf die Welt losgelassen hat. China, hat er gesagt. China, die Regierung in Peking, habe die weltweite Ausbreitung des China-Virus, wie er es wieder genannt hat, nicht gestoppt. China habe zu Beginn der Pandemie seinen Bürgern erlaubt, ins Ausland zu reisen und damit die Welt infiziert. Und die Vereinten Nationen müssten China für diese Handlungen zur Rechenschaft ziehen, so die Forderung von Donald Trump. Ansonsten, die zweite Hälfte war eher eine Wahlkampfrede an die eigene Bevölkerung gerichtet. Er hat sich nochmal gefeiert für das, was er in den letzten 3, 3,5 Jahren erreicht hat. Wirtschaftlich, militärisch, er sagt, die USA bieten China die Stirn. Und geendet hat er mit der Botschaft, auch das wenig überraschend, dass sich jedes Land erstmal um die eigenen Bürger kümmern sollte. Das helfe allen am besten. Und das lebt er ja in der Tat vor mit seiner America-First-Politik. Ob es der Welt hilft, ist eine andere Frage.
Von wegen Multilateralismus. Es wurde ja befürchtet, er könne die UN-Bühne für sich ganz alleine nutzen und Wahlkampf machen. Das hat er jetzt offenbar auch getan, nach dem, was Sie sagen. Wurde ihm abgeraten zu kommen oder wurde er zurückgepfiffen? Wissen Sie das?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es war einfach die Abwägung, dort alleine zu stehen als einziger Redner, der dort wirklich physisch steht. Wahrscheinlich hat man das nochmal abgewogen und hat dann gesagt, naja, das ist die Sache vielleicht auch nicht wert. Zumal er hier in New York jetzt nicht unbedingt wohl gelitten ist. Er nutzt ja die Gelegenheit auch immer wieder zu sagen, dass die New Yorker als demokratisch regierter Stadt und auch demokratisch regierter Bundesstaat, dass sie die Corona-Pandemie hier nicht im Griff haben, beschuldigt er immer wieder New York und New York City und will ja auch die Gelder nicht bewilligen, die hier dringend benötigt werden. Die Stadt ist pleite, der Bundesstaat ist pleite. Man braucht dringend Gelder aus Washington. Und Donald Trump hat ja deutlich gemacht, dass er New York, auch andere Städte in den USA, das nicht bewilligen will. Alles demokratisch regierte Städte offensichtlich. Das ist dann so die Abwägung, ob man in so ein feindliches Gebiet kommt. Es hätte sicherlich Demonstrationen gegeben. Und das sind keine schönen Bilder. Und die will Donald Trump auch nicht.
Mhm. Auch Angela Merkel schickte Grüße zum virtuellen Festakt. Der Klimawandel, eine globale Herausforderung, die nur gemeinsam bewältigt werden könne. Wir haben nur eine Erde, hat sie gesagt. Wie haben Sie Ihre Botschaft wahrgenommen?
Das war im Prinzip doch die deutsche Botschaft, die immer in einer großen, ja, in einer großen Tradition steht, ein Bekenntnis zum Multilateralismus, ein Bekenntnis, dass man den Klimawandel bekämpfen muss, ein Bekenntnis, dass man auch diese Corona-Pandemie nur gemeinsam bekämpfen kann. Angela Merkel hat ja gestern geredet beim Festakt 75 Jahre Vereinte Nationen. Der deutsche Beitrag zur Generalversammlung kommt vom Bundesaußenminister Heiko Maas, aber erst in einer Woche, weil das hier alles streng nach Protokoll geht. Ein Minister, ein einfacher Minister, kommt immer sehr weit hinten und das ist dann eben erst heute in einer Woche. Aber das wird eben auch die deutsche Botschaft sein und die steht auch seit Jahren in einer gewissen Kontinuität. Sie hat nochmal einen Vorstoß gewagt und hat gesagt, die Vereinten Nationen brauchen Reformen. Auch das ist so eine, ja, ein deutsches Narrativ seit der Schröder-Regierung. Der UN-Sicherheitsrat muss reformiert werden. Deutschland bietet sich da immer wieder an als neuer Partner, möglicherweise mit einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat oder ein europäischer Sitz im Sicherheitsrat. Es gibt ja diese Versuche, aber diese 5 Vetomächte, die dort sitzen, wollen natürlich nicht ihre Macht aufgeben und deshalb wird das auch dieses Jahr wieder verhallen, befürchte ich.
Die 5 Vetomächte USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich. Heute nun hat die Generaldebatte begonnen um 15 Uhr. Sie sind mittendrin. 193 Diplomaten mussten auf den Trip an den East River verzichten. Die Luxushotels in New York sind leer. Sie werden per Videoschalte aufgezeichnete Reden verfolgen. Das hört sich nach einer ziemlich anstrengenden, aber wenig kontroversen Veranstaltung an. Wie läuft die genau ab?
Es ist wirklich ein bisschen skurril in diesem Jahr. Es läuft so ab, dass im Saal genau 193 Leute sitzen, Vertreter im Saal. Für jedes Land der 193 Mitgliedsländer ein Vertreter. Das ist in aller Regel der Botschafter, der dort sitzt. Der kündigt dann die jeweilige Rede an. Also es war zum Beispiel der chinesische Botschafter, der die Rede seines Staatspräsidenten angekündigt hat, die Gelegenheit genutzt hat, da auch noch ein paar Takte zu sagen. So läuft das ab und dann wird dieses Video abgespielt und dann kommt der nächste Redner. Wenn man ehrlich ist, unterscheidet es sich gar nicht so sehr von den eigentlichen Generaldebatten, weil dort eigentlich auch meistens vorbereitete Reden vorgelesen werden. Der Hauptnachteil dieser Form ist in meinen Augen, dass es diese diplomatischen Treffen auf dem Gang zwischen den Reden in dieser Woche, in denen praktisch die ganze Welt hier in New York war, früher in der alten Form, dass man sich da begegnen konnte, dass man sich mal zurückziehen konnte, dass man Treffen organisieren konnte, von denen andere nichts mitbekommen haben, dass man so Themen ansprechen konnte, Probleme ausräumen konnte. Also dieses ganze diplomatische Hinterzimmergeschäft, was immer so negativ klingt, aber eigentlich ganz positiv ist, das fällt dieses Jahr aus und das ist der ganz große Nachteil.
Und wahrscheinlich auch wichtig ist dieses Hinterzimmergespräch. Was erwarten Sie thematisch in den nächsten Tagen?
Nun, der Ton ist gesetzt. Es gibt diese Konfrontation China-USA. Das war erwartet worden, dass das nochmal hochkochen wird. Da haben ja die zwei Protagonisten sich auch schon ausgetobt in ihren Reden. Das wird sich jetzt noch weiter durchziehen. Was sicherlich noch eine Rolle spielen wird, ist der Iran-Konflikt. Überraschend für mich hat das Donald Trump in seiner Rede nicht angesprochen. Die USA hatten ja gestern einseitig Sanktionen gegen den Iran wieder eingeführt. Man glaubt sich da im Recht, obwohl man beim Atomabkommen mit dem Iran ja ausgestiegen ist vor 2 Jahren. Da sind die Amerikaner auf völligem Konfrontationskurs gegen den UN-Sicherheitsrat. Da ist Trump nicht drauf eingegangen. Das wird sicherlich eine Rolle spielen bei den nächsten Reden, eine wichtige Rolle. Und es ist eben, ja, schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, dass sich eben ein Präsident Trump und ein Präsident Rouhani hier mal einfach auf den Flur treffen können und möglicherweise die Sache ein bisschen beruhigen. Das wird sich durch diese Form, dass wir hier nur diese virtuellen Reden haben, eher hochschaukeln. Das wird sicherlich ein Hauptthema sein. Natürlich die Corona-Pandemie, die hier alles überschattet, nicht nur was die Form der Generalversammlung angeht, sondern natürlich auch das Hauptproblem auf der Welt im Augenblick.
Peter Mücke aus New York, danke Ihnen. Etwas gegen die Missstände der Welt zu tun, das wollen auch Alois, Oskar und Leopold, ein Löwe, ein Elefant und eine Giraffe. Sie beschließen eine Konferenz der Tiere, denn auch nach der 84. Konferenz der Menschen ist immer noch keine Lösung für Grenzstreitigkeiten und andere Probleme da. Der Plan wird geschmiedet.
Eines schönen Tages wurde es den Tieren zu dumm. Der Löwe Alois, der sich mit Oskar, dem Elefanten, und der Giraffe Gisela wie immer freitags zum Abendschoppen am Tschadsee in Zentralafrika traf, sagte, seine Künstlermähne schüttelnd:
Oh, diese Mensch. Wenn ich nicht so blond wäre, könnte ich mich auf der Stelle schwarz ärgern.
Oskar, der Elefant, besprengte sich mit seinem Rüssel den staubigen Rücken, räkelte sich faul und brummte etwas vor sich hin.
Ja, schreckliche Leute. Und sie könnten so hübsch haben.
Die Giraffe Gisela stand mit gegrätschten Beinen am Wasser und trank in kleinen, hastigen Schlucken.
Sie tauchen wie die Fische, sie laufen wie wir, sie segeln wie die Enten, sie klettern wie die Gämsen und fliegen wie die Adler. Und was bringen sie mit ihrer Tüchtigkeit zustande?
Kriege. Kriege bringen sie zustande. Und Revolutionen und Umweltkatastrophen und Hungersnöte und neue Krankheiten. Wenn ich nicht so blond wäre, könnte ich mich auf der Stelle...
Schwarz ärgern, wie immer, Alois.
Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner erschienen, jetzt kommt's, 1949. Ganz schön aktuell. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Unser Thema heute, der Traum vom ewigen Frieden, 75 Jahre UNO. Wir schreiben das Jahr 1995. Im äußersten Osten von Bosnien und Herzegowina nimmt das schlimmste Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg seinen Lauf. Srebrenica. Tausende unbewaffnete muslimische Jungen und Männer werden von bosnisch-serbischen Streitkräften auf grausamste Weise ermordet. Srebrenica, ein Genozid, aber auch der Inbegriff für das kollektive Versagen der internationalen Gemeinschaft. Denn das Morden vollzog sich vor den Augen der Vereinten Nationen und der Weltöffentlichkeit. Kai Clement erinnert.
20 Jahre nach dem Tod von 8000 Menschen unter den Augen der Vereinten Nationen in einer sogenannten UN-Schutzzone ist das Schuldeingeständnis der Vereinten Nationen umfassend. So auch bei Vizegeneralsekretär Jan Eliasson.
Wir
kommen hier in Demut und mit Bedauern zusammen. Wir sehen die Fehler der UN und der internationalen Gemeinschaft, diese Tragödie zu verhindern. Ganz ähnlich der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seydrat al-Hussein, in einer Videoschalte von seinem Sitz in Genf. Wie konnten wir alle damals in den UN nur so dumm gewesen sein, diesen Mord nicht vorausgesehen zu haben? Wie konnten wir nur so viele Fehler machen? 20 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica scheitern die Vereinten Nationen erneut. Der Sicherheitsrat zeigt sich einmal mehr gespalten, kann sich nicht einmal auf eine Resolution einigen, die den Begriff Völkermord auch verwendet. Russland stellt sich quer. Für den UN-Experten Professor Thomas Weiß von der New Yorker Universität CUNY ist das ein Armutszeugnis. Sein Urteil fällt harsch aus.
The Security Council is either totally useless.
Der Sicherheitsrat ist entweder vollkommen nutzlos, wie die meiste Zeit, oder er kann gelegentlich sogar handeln. Wir haben das in Libyen gesehen, mit 5 Enthaltungen, oder beim Aufsammeln der Trümmer in Syrien.
In the pickup of the pieces in Syria.
Chemiewaffen in einem Bürgerkriegskonflikt, das war selbst dem Sicherheitsrat zu viel. Wenn sich das vermeintlich mächtigste Gremium aber so oft von der Ukraine über Jemen bis hin zu Srebrenica immer wieder selbst im Weg steht, wer kann Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit dann die Stirn bieten? Wir, die Vereinten Nationen, sagt trotz alledem UN-Vizegeneralsekretär Jan Eliasson. Seine Liste all der Verbesserungen nach Srebrenica ist lang. Ein Sonderberater zur Verhinderung von Völkermord, Tribunale wie zu Ex-Jugoslawien oder Ruanda oder die 2005 formulierte Idee der sogenannten Schutzverantwortung, also auch gegen den Willen einer Regierung einzugreifen, um die Bürger vor schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen. Auch die Arbeit der Blauhelme habe sich geändert. Friedenstruppen haben nun oft ein robustes Mandat, um Zivilisten zu schützen. Sie sind dann autorisiert, alles zu tun, um die Bevölkerung zu verteidigen. Kein Einspruch vom UN-Experten, Professor Weiß, im Gegenteil. Sie werden immer noch Friedenstruppen genannt, obwohl es meist gar keinen Frieden mehr zu schützen gibt. Sie haben nun Möglichkeiten und Waffen, von denen sie früher nicht einmal träumen konnten. Luftaufklärung, moderne Kommunikation, gepanzerte Fahrzeuge zum Beispiel. Aber dann hat Weiß doch noch ein Aber. Die Missionen seien inzwischen, zynisch gesagt, eine Art Ghetto für Soldaten aus der dritten Welt geworden.
This has become a third world ghetto, if you will, for peace operations.
Wenn es bei den Einsätzen um Lebensgefahr gehe, finde man praktisch keine Soldaten aus westlichen Ländern. Das bedeutet aber auch oftmals schlechte Ausbildung und wenig Erfahrung. Uneinigkeit im Sicherheitsrat plus Vetorecht, das ist nach wie vor die größte Bremse der Vereinten Nationen. Denn ohne Entscheidung dieses Gremiums auch keine Friedenstruppen. Dann bleiben der UN wieder nur Appelle. Ein Leben in Frieden und Würde zu ermöglichen, das sei die gemeinsame Verantwortung der Weltgemeinschaft, so Jan Eliasson. Und das sei auch die beste Würdigung der Opfer von Srebrenica.
That is our shared responsibility today. And it is how we can best pay homage to the victims of Srebrenica.
Die UNO-Blauhelmsoldaten spielten eben nicht nur in Srebrenica 1995 eine klägliche Rolle. Ruanda 1994 ist ein weiteres Beispiel, bei dem binnen 100 Tagen 800.000 Menschen ermordet wurden. An 52 Stellen in der Charta steht das Wort Frieden, geschrieben an 32 Stellen Weltfrieden. 75 Jahre nach der Gründung gibt es viele Krisen und Kriege. Neue Kämpfe brechen immer wieder auf. Die Konflikte in Libyen, Jemen und Syrien sind traurige Beispiele für bewaffnete Auseinandersetzungen, in denen viele Länder mitmischen. Aber auch Terrorgruppen wie der Islamische Staat mischt mit. Dr. Gregor Hofmann, wissenschaftlicher Referent am Leibniz-Institut der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Es steht nicht gut um die UN. Der Sicherheitsrat ständig blockiert, die Generalversammlung voller Diktatoren, immer mehr Krisen und Kriege. Was haben die UN aus Srebrenica Ihrer Auffassung nach gelernt?
Ja, wir haben es ja eben auch im Beitrag schon gehört, dass es einige Änderungen und versuchte Lernprozesse zumindest im Anschluss gab. Ich denke, gerade mit Blick auf das, was in Ruanda und Srebrenica schiefgegangen ist hinsichtlich des UN Peacekeeping, hier hat durchaus ein Lernprozess stattgefunden. Die Vereinten Nationen haben das Peacekeeping auf den Prüfstand gestellt. Im Jahr 2000 ist der sogenannte Brahimi-Bericht zum Peacekeeping erschienen. Darauf sind weitere gefolgt. Da wurden Probleme des Systems aufgezeigt, Reformen vorgeschlagen und damals, wie auch leider immer noch heute, vor einigen Jahren im jüngsten Bericht, eine fehlende Rückendeckung für Peacekeeping-Operationen durch die Mitgliedstaaten kritisiert und realistischere Mandate verlangt. Was sich aber in der Tat verändert hat, das ist auch kurz angesprochen eben, ist, dass seit 1999 der UN-Sicherheitsrat den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten in den Katalog von Aufgaben von Peacekeeping-Operationen aufgenommen hat. Und seit damals haben 90% der seit damals neu geschaffenen UN-Missionen haben tatsächlich ein solches Mandat zum Schutz von Zivilisten, notfalls auch mit militärischen Mitteln.
Also ein ganz wesentlicher Teil, der sich da verändert hat. Aber im vergangenen Jahr haben die UN mehr als 7.500 Mal Beobachter entsandt. Das ist eine sehr positive Information, um die Einhaltung der Menschenrechte in der Welt zu überprüfen. Und im Menschenrechtsrat auf der anderen Seite sitzen Venezuela und Katar. Der eine, nämlich der venezolanische Präsident Nicolas Maduro, unterdrückt sein Volk. In Katar werden Gastarbeiter wie Sklaven behandelt. Warum schmeißt man die nicht einfach raus?
Ja, das ist eine gute Frage, dass auch der Vorwurf der Vereinigten Staaten, die ja vor 2 Jahren dem Menschenrechtsrat den Rücken gekehrt haben, eben mit diesem Vorwurf, dass hier die schlimmsten Menschenrechtsverletzer mit am Tisch sitzen. Das ist nun mal nicht so einfach. Die Mitglieder des Menschenrechtsrats werden von der UN-Generalversammlung gewählt. Da gibt es 47 Sitze, die nach einem regionalen Proporz aufgeteilt werden. Die Mitglieder werden auf 3 Jahre gewählt. Ihnen werden eigentlich für eine Mitgliedschaft die höchsten Standards im Bereich des Menschenrechtsschutzes abverlangt. Letztlich läuft es aber bei einer so geheimen Wahl auch auf die Mobilisierungsfähigkeit für Unterstützung hinaus. Und ein Mitglied kann eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit der UN-Generalversammlung wieder aus dem Menschenrechtsrat ausgeschlossen werden. Und das ist bisher lediglich einmal geschehen, 2011, als Libyen von der UN-Generalversammlung aus dem Menschenrechtsrat geworfen wurde, aus Protest eben gegen die Verbrechen von Muammar al-Gaddafi, gegen die Zivilbevölkerung und die Opposition.
Also eine strukturelle Blockade. Wir kommen noch gleich zu der Reformbedürftigkeit, die natürlich auch ein Thema ist. Aber angesichts der Corona-Pandemie hat Generalsekretär Antonio Guterres jetzt im März einen Appell für einen globalen Waffenstillstand an alle Konfliktparteien gerichtet. Alle Menschen sollten sich auf den gemeinsamen Kampf gegen das Coronavirus konzentrieren. Und wie das ausging, dieser Appell, das wissen wir. Womit hängt das zusammen, dass ein solcher Appell nicht gehört wird und einfach verhallt?
Ja, der Appell wurde zunächst gehört. Ende März haben sich mehr als 50 Staaten, darunter Brasilien, Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate, Deutschland und andere, dem Aufruf angeschlossen. In rund einem Dutzend Staaten gab es zwischenzeitlich teilweise tatsächlich einseitige Waffenstillstandserklärungen, unter anderem in Afghanistan, Kamerun, Kolumbien, Indien. Auf den Philippinen gab es eine einseitige Waffenstillstandserklärung von nichtstaatlichen Gruppen, die allerdings dann, nachdem die Regierung darauf nicht eingegangen ist, dieses Angebot auch wieder zurückgezogen haben. Ein Problem in der Angelegenheit war sicher auch, dass der Sicherheitsrat sehr lange gebraucht hat, um sich hinter diesen Aufruf zu stellen. Das hat der ganzen Sache auch ein Momentum genommen. Die USA und China haben sich hier zerstritten. NGOs haben das als ein Blame Game kritisiert. Nämlich erst am 1. Juli, also mehrere Monate später, hat man sich darauf geeinigt, einen humanitären Waffenstillstand von 90 Tagen zu fordern. Der Streit ging damals darum, die USA wollten die WHO nicht in dem Papier erwähnt sehen und gleichzeitig das Virus als chinesischen Ursprungs bezeichnet sehen. Und China hat sich da quergestellt. Also das war einfach ein Versagen wiederum des Sicherheitsrats, der sich hier erneut in Großmachtkonflikten auch verloren hat.
Das hat Donald Trump heute in seiner Videobotschaft auch nochmal sehr deutlich gemacht und hat nochmal draufgeschlagen auf China. Aber Stichwort Reformen. Die fünf ständigen Mitglieder USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien können alle großen Reformen, wie zum Beispiel auch die Erweiterung des Sicherheitsrats, durch ihre Nichtzustimmung blockieren. Wie soll das weitergehen mit diesem inzwischen, ja, vielleicht auch müden Apparat, geschaffen 1945 für eine Welt, die es so gar nicht mehr gibt?
Ja, das strukturelle Problem gerade im UN-Sicherheitsrat ist sicher das dominierende, wenn es um den Bereich Frieden und Sicherheit geht. Wir dürfen aber nicht vergessen, die Vereinten Nationen sind ein wichtiger Akteur im Bereich der Menschenrechte. Ohne die UN gäbe es den heutigen Bestand an kodifizierten Menschenrechten nicht. Und trotz all der vielen Menschenrechtsverletzungen ist das eine wichtige Errungenschaft. Das Gleiche gilt für den Entwicklungsbereich. Ich nenne hier nur die Millennium Development Goals oder jetzt die Sustainable Development Goals. Und hier spielt eben die UN weniger auch als Forum der Staaten, die sich untereinander streiten, sondern auch als Akteur eine wichtige Rolle. Die UN als Sekretariat mit all ihren Teilorganisationen, mit ihren Länderteams. Und ich glaube, hier können Reformen ansetzen. Die Vereinten Nationen brauchen mehr finanzielle Unabhängigkeit. Das Sekretariat muss sich effektiver aufstellen. Und Antonio Guterres hat hier auch einen Strukturreformprozess angestoßen. Auch zum Beginn des Jahres 2019 sind erste Organisationsreformen in Kraft getreten. Und hier sind sicher noch einige Schritte zu gehen. Aber ich glaube, in dem Bereich ist eine Reformierung der Organisation durchaus möglich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das sind auch schlichtweg 100.000 Menschen, die hier im zivilen Bereich für die Vereinten Nationen arbeiten, die mit einem Budget, das ja wesentlich kleiner ist als das einer durchschnittlichen Großstadt.
Gregor Hofmann von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung. Haben Sie herzlichen Dank. Wenn sich Löwe Alois mit Oskar, dem Elefanten, und der Giraffe Leopold zum Abendshoppen am Tschadsee trifft, dann kommt über kurz oder lang die Sprache auf die Menschen. Und über die ist man schnell einer Meinung. Schreckliche Leute sind das. Also beschließen die Tiere eine Konferenz der Tiere.
Wieder eine Konferenz zum Teufel.
Ah, diese Menschen. Das ist zum Aus der Haut fahren. Die Flüchtlinge, die Atombombe, der Hunger in Afrika, die Kindersoldaten, der Krieg in Syrien, die Unruhen im Nahen Osten, die Korruption, der Terrorismus, die Waffenlieferungen, die Migranten.
Du hast den Klimawandel vergessen.
Ganz richtig. In unserem Tschadsee ist bald kein Wasser mehr.
Dafür immer mehr Müll. Da, alles voller Plastikflaschen.
Schaut her.
Oskar zeichnete mit einem Ast zwei Kreise in den Saharasand.
Das ist die eine Erdhälfte. Und überall herrschen unter den Menschen Not und Unvernunft. Das sieht jedes Tier. Nur ein Tier wird das Elend und Durcheinander nicht sehen. Das ist der Vogel Strauß, seht ihr? Da drüben. Er steckt den Kopf in den Sand. Das ist die andere Erdhälfte. Und überall herrschen seit Jahrhunderten Krieg, Not und Unvernunft. Das sieht jeder Mensch. Nur manche Menschen wollen daraus nichts lernen. Sie regieren und reden und machen Konferenz.
Ich weiß, und stecken den Kopf in den Sand.
Ach, wenn ich nicht so blöd.
Du, Alois?
Ja, Gisela. Aber was machen wir jetzt? Sollen wir etwa auch den Kopf in den Sand stecken?
Oder reden und Konferenzen machen wie die Menschen?
Konferenzen? Gisela, genau. Konferenz, warum eigentlich nicht? Die Idee könnte von mir sein.
Der Tag in H2 Kultur. Die UN sind 75 geworden und keiner kommt zur Party. Stattdessen Grußbotschaften per Videoschalter anlässlich der heute begonnenen Generaldebatte. Deutschland ist kein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und trat erst 1973 bei. Im Moment gehört die Bundesrepublik als nichtständiges Mitglied zum Sicherheitsrat und hatte den Vorsitz im Juli inne. Die deutsche Agenda war recht umfangreich. Ganz oben die Themen Abrüstung und Rüstungskontrolle, gefolgt von Klima und Sicherheit und die globale Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Viel zu ehrgeizig, meinte ein amerikanischer UN-Experte. Es fühle sich manchmal so an, als wolle Berlin versuchen, alle Probleme der Welt in 2 Tagen zu lösen. Wie die Bilanz nach diesem einen Monat Vorsitz aussieht, berichtet Antje Passenheim.
Er hätte sich sicher ein wenig mehr gewünscht, doch für den deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen ist klar.
Also das war schon ein sehr intensiver Monat.
Ein Monat, der mit einem mächtigen Aufschlag begann. Der Sicherheitsrat stimmte an Tag 1 einer Corona-Resolution zu. Monatelang hatten die Mitglieder darüber gestritten. Ein Meilenstein, sagt Heusgen im Interview mit dem ARD-Studio New York.
Weil es uns gelungen ist, eben am ersten Tag unserer Präsidentschaft die Resolution zu verabschieden, womit der Generalsekretär, der ja für einen weltweiten Waffenstillstand eingetreten ist, dass diese Resolution dann angenommen worden ist.
Gedämpftere Freude bei Kraftakt Nummer 2. Die Resolution, die sicherstellt, dass die humanitäre Hilfe für Millionen Syrer verlängert wird. Allerdings wird es komplizierter als vorher. Vetomacht Russland diktierte als Verbündeter von Syriens Machthaber Assad die Bedingungen. Erst in letzter Sekunde stand fest, künftig läuft diese Hilfe nur noch über einen statt über 2 Grenzübergänge.
Wir sind natürlich schwer enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, die optimale Lösung zu finden.
Doch die Hilfe ist zumindest für ein weiteres Jahr gesichert. Und auch beim Thema Libyen habe der Sicherheitsrat die Teilnehmer der Berliner Konferenz vom Januar wieder zusammengebracht. Deutschland habe in diesem Monat ein Zeichen gesetzt, sagt Heusgen.
Dass Deutschland sich für die UNO einsetzt, dass Deutschland möchte, dass die UNO, dass der Sicherheitsrat funktioniert. Und wir haben durch die Themen, die wir gesetzt haben, auch gezeigt, was Deutschland im Zusammenhang mit Sicherheit wichtig ist.
Und dafür fuhren sie Personal auf. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mahnte die Wahrung der Menschenrechte bei Einsätzen der Friedenstruppen an. Hollywood-Star Angelina Jolie appellierte an der Seite von Bundesaußenminister Maas für einen stärkeren Kampf gegen sexuelle Gewalt in Konflikten. Zu deren Vorbeugung auch dieses Thema gehört, so Botschafter Heusgen.
Wir haben gesagt, dieses Thema Klimawandel ist das vielleicht drängendste Thema für die Welt.
Die Resolution für ein Frühwarnsystem blieb in der deutschen Schublade. Die USA blockierten sie. Dennoch sind solche Projekte auch nach dem Juli nicht vom Tisch, sagt Heusgen.
Themen, die wir gesetzt haben, wie Klima und Sicherheit oder Gesundheit und Sicherheit oder auch das Thema sexuelle Gewalt in Konflikten, die haben wir fest etabliert und das wird auch auf der Tagesordnung stehen, wenn Deutschland nicht mehr im Sicherheitsrat ist.
Und noch etwas wird bleiben. Erstmals seit der Corona-Pandemie gab es unter deutschem Vorsitz wieder erste Sitzungen, bei denen die Mitglieder tatsächlich anwesend waren.
Und alle waren sehr zufrieden, dass sie sich wieder gesehen haben, dass man wieder miteinander reden konnte.
Zum Abschluss sogar beim deutschen Mittagessen. Mit genug Abstand, Fisch und deutschem Riesling.
Hört sich lecker an. Deutschland nahm Anfang 2019 für 2 Jahre als nichtständiges Mitglied am Hufeisentisch Platz. Wie mächtig ist Deutschland eigentlich unter den Mächtigen? Georg Schwarte ist ARD-Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin und war langjähriger Korrespondent in New York. Deutschland ist einer der größten Beitragszahler der Organisation. Bedeutet das auch, Herr Schwarte, dass Deutschland eine größere Rolle spielt unter den Mitgliedstaaten?
Deutschland spielt eine bedeutende Rolle als Ratgeber, als Ansprechpartner, auch hinter den Kulissen. Ich habe es in den 5 Jahren, in denen ich da war, auch immer wieder gehört auf den Fluren, habe es gemerkt, habe es in Hintergrundgesprächen gesagt bekommen. Deutschlands Rat ist gesucht und Sie haben es gesagt, Deutschland ist einer der größten Geldgeber nach den USA, China und Japan und sogar der größte Beitragszahler für den ordentlichen UN-Haushalt. Also rund 170 Millionen sind das, glaube ich, bummelig pro Jahr, die Deutschland zahlt. Aber Deutschland gibt reichlich Geld auch sonst für Hilfsorganisationen. Konversationen, manchmal sehr still, manchmal sehr leise, manchmal auch mit dem nötigen Hinweis darauf. Trotzdem, wenn es um wirkliche Macht geht bei den Vereinten Nationen, dann ist Deutschland, muss man so sagen, auch nur eins von 188 anderen Mitgliedstaaten. Das sind nämlich diejenigen, die nicht ständige Mitglieder in diesem Sicherheitsrat sind. Da gibt es 5 und die sind mächtig. Das sind die großen 5, die USA, China, Frankreich, Russland und Großbritannien. Und die gucken übrigens auch ein bisschen verächtlich auf Länder wie Deutschland. Die haben auch eine Bezeichnung für Länder wie Deutschland in diesem Sicherheitsrat. Die nennen sie nämlich die Touristen. Das sind diejenigen, die kommen, aber die dann auch irgendwann wieder gehen nach 2 Jahren. Nach dem Motto, kommen und gehen braucht man nicht so ernst zu nehmen. Und diejenigen, die immer kommen und gehen, die haben auch eine Bezeichnung für diese mächtigen 5 Vetomächte. Die sagen, das sind die, die durch keine Wahl legitimiert sind.
Für die deutschen Touristen ist Friedenssicherung auch eine ganz wichtige Geschichte, ein Selbstverständnis begründet vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte. Fällt dieses Selbstverständnis eigentlich auf? Fällt es irgendwie ins Gewicht?
Es fällt ins Gewicht. Es ist auch ins Gewicht gefallen jetzt beim Thema Syrien ganz aktuell. Es gab zuletzt ja auch im Juli wieder den Eklat. Es ging um Hilfslieferungen für Syrien. Deutschland hatte zu diesem Zeitpunkt den Vorsitz im Sicherheitsrat. Der deutsche Botschafter Heusken hat, muss man so sagen, Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diese Hilfe zu organisieren. Es ging konkret um die Frage, gibt es weiterhin 2 Grenzübergänge, über die Hilfe nach Syrien reinfließen kann, über die Hunderttausende von Flüchtlingen versorgt werden können. Und die Russen haben genau das getan, was sie immer wieder tun.
Blockiert.
Sie haben gesagt, nicht mit uns. Sie haben ihre machtstrategischen Interessen durchgesetzt. Aber da ist Deutschland dann schon eine Stimme auch im Sicherheitsrat, eine sehr laute Stimme. Der Ton ist auch ein anderer geworden, auch unter anderem durch diesen Botschafter Heusken, der gelegentlich auch in Konflikten mit Syrien sehr offen redet in diesem Sicherheitsrat und der da die deutsche Rolle, die Bedeutung auch für Frieden auf der Welt sehr hoch auf die Agenda gesetzt hat. Deutschland hat ja ein paar Themen nach vorne gestellt. Klima, Sicherheit eben auch ganz nach vorne. Gesundheit, sexuelle Gewalt in Konflikten. Aber Friedenssicherung natürlich auch ein Thema, um das Deutschland sich kümmert.
Bleiben wir noch mal kurz bei dem Stichwort. Derzeit sind über 3.500 Soldaten und Soldatinnen weltweit in UN-Friedenseinsätzen stationiert. Und damit nimmt Deutschland nur Platz, ich habe mal nachgeguckt, 35 der truppenstellenden Staaten ein. Weit hinter, jetzt kommt es, Staaten wie Äthiopien, Bangladesch, Ruanda und Indien. Wird das irgendwie kritisiert?
Das wird kritisiert. Nicht sehr öffentlich, aber es wird kritisiert. Ich habe vor einiger Zeit mal mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen gesprochen, damals in New York. Der sagte das ganz offen. Das kann doch nicht sein, dass ein Land wie Deutschland sich da so zurückhält. Es hat Gründe, historische Gründe. Deutschland hat immer wieder auch auf die Vergangenheit verwiesen, hat gesagt, wie sieht das aus, wenn wir in Afrika mit deutschen Soldaten unterwegs sind oder im Nahen Osten. Das war ein Grund. Der andere Grund, schlicht und einfach, Deutschland hat es sich wie andere Länder in diesem Punkt sehr bequem gemacht. Man zahlt, aber lässt andere sozusagen den Job erledigen. Sie haben ein paar Länder aufgezählt. Man muss ganz eindeutig auch sagen, diese Blauhelm-Missionen sind für viele andere Staaten auch eine Einnahmequelle. Da wird Geld generiert. Der Lohn für die Soldaten, der Sold wird nicht ganz ausgezahlt. Das ist eine Einnahmequelle für viele Länder. Aber Deutschland beispielsweise hält sich da sehr deutlich zurück. Das wird auch kritisiert. Stichwort beispielsweise Polizeikräfte. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen sagte, was können wir Deutschland denn ganz gut? Recht und Ordnung, Polizeien aufbauen, da sind wir ganz gut drin. Und wenn man sich auf der Welt umguckt, da ist mal hier ein deutscher Polizist in der Zentralafrikanischen Republik und 5 irgendwo in Mali oder im Sudan. Und wenn es kracht, dann kommen sie sofort wieder nach Hause. Das kann doch nicht wahr sein, aber es ist wahr. In diesem Punkt ein ziemlich schwarzer Fleck auf der deutschen UN-Weste.
Angela Merkel hat in ihrem Video-Grußwort gestern Abend anlässlich der ausbleibenden Geburtstagsparty zum 75. Bestehen der UN auf den Klimawandel abgehoben und auf die Verantwortung, die Deutschland als eines der Industrieländer hat, nämlich die Pflicht, Innovation, Technologie und Geld einzusetzen, um eben die Erderwärmung zu stoppen. Ist Deutschland sowas wie Vorreiter in Sachen Klimaschutz im Kreise der Vereinten Nationen?
Ja, als der Ruf der Klimakanzlerin in Deutschland schon so ein bisschen verblasste, da strahlte der noch sehr hell in New York, ich erinnere mich dann. Die Kanzlerin, hochgeschätzt und auch gerade beim Thema Klima, immer ein Ansprechpartner. Deutschland da immer ein Vorbild. Man schaute auf die Kanzlerin, die kam auch übrigens ja 2015, als die Nachhaltigkeitsziele der UN verabschiedet wurde. Die hat geredet in New York, sie war Gesprächspartnerin. Deutschland maßgeblich auch daran beteiligt. Also das Thema Klima und Deutschland ist eins, was auf den UN-Fluren relativ zusammenhängt. Und der Name der Kanzlerin fällt da sehr häufig. Die Klimaziele insgesamt, Deutschland auch einer der Motoren für das Klimaabkommen natürlich in Paris, die sind Deutschland wichtig. Und aber auch da muss man wieder sagen, Deutschland kann das nach oben setzen auf die Agenda, so viel Deutschland es möchte. Es braucht andere starke Player. Und da müssen wir in die USA gucken. Die sind halt nicht mehr dabei, wie die USA überhaupt bei ganz, ganz vielen anderen Dingen, die nicht auf einen Alleingang setzen, sondern auf einen multilateralen Ansatz bei den UN nicht mehr dabei sind.
Angela Merkel konnte glänzen, das heißt, der Glanz hat sich auch auf Sie als Korrespondent übertragen?
Der Glanz hat sich sozusagen nicht auf mich übertragen, aber ich habe jedenfalls bin angesprochen worden, in der Tat, auf viele Dinge, die in Deutschland passiert sind. Ein Stichwort, die Flüchtlingskrise in Anführungszeichen 2015, als in Deutschland tatsächlich Hunderttausende von Menschen aus Syrien in einer akuten Notsituation aufgenommen worden sind. Da wurde mir buchstäblich in New York auf der Straße, in der U-Bahn, aber auch bei den UN wurde mir persönlich als Deutscher gratuliert, auch im Folgejahr und im Jahr drauf, die Deutschen als Vorbild, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, was Deutschland alles tun. Da war hierzulande in Deutschland schon längst die Diskussion da, um Gottes Willen, schaffen wir das eigentlich alles? Auf den UN-Fluren ist Deutschland da sehr, sehr angesehen. Also Angela Merkel hat auch in diesem Punkt und Deutschland generell in diesem Punkt einen Ruf wie Donnerhall auf den Fluren der UN.
Georg Schwarte, langjähriger Korrespondent in New York für die ARD und jetzt Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank. Mal hören, wie weit die Tiere bei ihrer Konferenz gekommen sind. Ich glaube, die wuppen was.
Die Tiere hatten gesiegt. Der Vertrag, den die Staatshäupter unterschrieben, lautete:
Das Militär und alle Schuss- und Sprengwaffen werden abgeschafft. Es gibt keine Kriege mehr.
Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderliche Polizei wird mit Pfeil und Bogen ausgerüstet. Sie hat vornehmlich darüber zu wachen, dass Wissenschaft und Technik ausschließlich im Dienst des Friedens stehen.
Die Zahl der Büros, Beamten, Aktenschränke, Datenbestände und Dateien wird auf das unerlässliche Mindestmaß herabgeschraubt. Die Büros sind für die Menschen da, nicht umgekehrt.
Und was ist mit dem Klimawandel?
Oh, da müssen wir wohl doch noch eine zweite Konferenz abhalten.
Als die Menschen über Radio, Fernsehen und Internet erfuhren, dass ihre Staatsoberhäupter den Tieren nachgegeben und den ewigen Friedensvertrag feierlich unterzeichnet hätten, brach ein solcher Jubel auf der Erde aus, dass sich die Erdachse um einen halben Zentimeter verbog. Das wiederum brachte den Klimawandel zum Nachdenken und die Temperaturen rutschten wieder ein wenig nach unten, da wo sie hingehörten.
Erich Kästner, die Konferenz der Tiere. Heute Nachmittag um 15 Uhr begann die 75. Generaldebatte der UNO in New York. Diese Debatte findet weitgehend virtuell statt, wie ein Videoabend mit 193 zugeschalteten Diplomaten und zuvor aufgezeichneten Reden. Denkwürdige Auftritte und diplomatische Durchbrüche sind in Corona-Zeiten eben nicht zu erwarten. Ganz anders der Auftritt der 16-jährigen Umweltaktivistin Greta Thunberg im vergangenen Jahr in New York, die eine emotionale und bemerkenswerte Rede hielt, eine Wutrede, die zu einer Generalabrechnung mit der aktuellen Politik wurde. Ihre Botschaft: Ihr lasst uns im Stich. Antje Passenheim erinnert.
Es ist dieser Moment, der vom Gipfel übrig bleiben wird. Das 16-jährige Mädchen mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme.
You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal.
Ihr habt uns betrogen, aber die jungen Menschen haben euch durchschaut.
The eyes of all future generations are upon you.
Die Augen aller künftigen Generationen liegen auf euch. Und wenn ihr uns betrügt, sage ich, wir werden euch niemals vergeben.
And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
Es ist die Botschaft Greta Thunbergs an die Mächtigen der Welt im Saal der UN-Generalversammlung. Die Wutrede der Klimaaktivistin verursacht vielen von ihnen eine Gänsehaut.
This is all wrong.
Das ist verkehrt. Ich sollte nicht hier sein, sondern zurück in der Schule, auf der anderen Seite des Atlantiks. Stattdessen bittet ihr uns junge Menschen um Hoffnung. Wie könnt ihr nur? Aus ihrer Stimme klingt Verzweiflung und Verachtung und vielleicht auch Erschöpfung nach all den Wochen, die das Mädchen von Veranstaltung zu Veranstaltung gereicht worden ist, als Symbolfigur des Klimakampfs, Die Politiker hätten ihr die Kindheit und die Träume geraubt, mit all ihren leeren Worten, sagt Greta.
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.
Aus dem Mädchen mit dem langen geflochtenen Zopf und der pinkfarbenen Bluse bricht es heraus. Und in den Reihen fühlen sich offenbar viele angesprochen. Auch UN-Generalsekretär Guterres tut das. Meine Generation hat darin versagt, den Planeten zu beschützen. Das muss sich ändern. Die Klimakrise ist ein Rennen, das wir dabei sind zu verlieren. Aber es ist doch ein Rennen, das wir gewinnen können. Der Klimagipfel war eine Herzensangelegenheit für den UN-Chef. Die anwesenden rund 60 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter von Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft hatte er gebeten, sie sollten lediglich mit Konkretem im Gepäck kommen oder erst gar nicht reden. Kanzlerin Angela Merkel stellte das frisch geschnürte Klimaprogramm der Bundesregierung vor.
Insgesamt sehen wir uns und unser Land vor einem tiefgreifenden Wandel.
Deutschland werde seinen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft und zu einem nachhaltigen Leben weltweit leisten.
Deutschland hat 1% der Weltbevölkerung und 2% der weltweiten Emissionen. Wenn alle so handeln würden wie Deutschland, würden sich die Emissionen weltweit verdoppeln. Jeder weiß, was das bedeutet.
Mit dem Klimapaket werde das nun anders. Während sie es erläuterte, saß dann auch US-Präsident Trump überraschend für 15 Minuten im Publikum. Eigentlich wollte er gar nicht kommen.
Ganz oben auf der Agenda der Mächtigen stehen auch heute die Herausforderungen des Klimawandels. Und noch nie in der Geschichte wurden die UN vielleicht so sehr gebraucht wie in diesen Zeiten verschiedener Krisen, von Corona bis Klima, von wachsender Ungerechtigkeit bis zur großen Kriegsgefahr. Und zugleich waren sie noch nie in ihrer Geschichte finanziell und politisch so angeschlagen. Der britische Economist illustrierte den Zustand der Vereinten Nationen mit einer von Motten zerfressenden blauen UN-Flagge und gratulierte zum Unhappy Birthday. Heiner Flassbeck, ehemaliger Chefvolkswirt bei der UNO-Organisation UNCTAD, zuständig für Welthandel und Entwicklung. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie würden Sie die UN in ihrem jetzigen Zustand zeichnen?
Ja, es ist in der Tat eine sehr schwache Organisation, die natürlich auch nicht die starken Unterstützer in den Staaten hat. Es gibt ja immer eine Wechselwirkung. Die Organisation an sich muss mutig sein und vorangehen, aber sie braucht natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt immer politische Unterstützung. Ohne politische Unterstützung läuft es nicht. Und da muss ich sagen, aus meiner Sicht, ich bin jetzt schon einige Jahre ausgeschieden, sind die UN im Moment wirklich sehr schwach.
Sie selbst haben aber bei der UNO gearbeitet, auch wenn das schon eine Weile her ist, als Chefvolkswirt bei der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, der UNCTAD, kennen also diesen riesigen Apparat von innen. Wenn Herr Flassbeck eine Entscheidung getroffen hatte, haben sich dann eigentlich alle daran gehalten und sie umgesetzt?
Nein, natürlich nicht.
nicht?
Aber bitte?
Nicht?
Ja, nein, natürlich nicht. Mhm. So einfach ist es ja nicht. Aber was man tun muss, man muss Einfluss nehmen. Sehen Sie, das ist das, was man an dieser Stelle ganz hervorragend tun kann. Man muss politisches Gefühl haben, politisches Fingerspitzengefühl haben. Man muss Koalitionen bilden. Man muss Ansprechpartner haben, die einen am Ende unterstützen. Und man muss Ideen hineinbringen. Man muss neuartige Vorstellungen entwickeln. Man muss mutig sein, auch sich mit den herrschenden Theorien und mit den herrschenden Mächten anlegen. Das habe ich als Industrieländervertreter immer getan. Ich war immer, glaube ich, sogar mutiger als meine Entwicklungsländerkollegen in der gleichen Position gegenüber den Industrieländern. Und dann kann man schon etwas erreichen. Es ist nicht so, dass man nichts erreichen kann, nur nicht in dem Sinne, dass ich jetzt etwas sage und das wird übermorgen gemacht. Das passiert nicht, aber es ist eine gewaltige Organisation mit einem gewaltigen Potenzial und die kann schon etwas tun.
Dass Sie mutig sind, habe ich nie in Zweifel gezogen, aber Sie verstehen sicherlich, auf was ich hinaus will. Also wenn eine Organisation zu groß ist, ist sie auch schwergängig oder kaum arbeitsfähig. Das kennen wir selber aus dem realen und wirklichen Leben. Wie werden da Entscheidungen getroffen? Machen das Einzelne? Wird das im Kollektiv entschieden? Wie haben wir uns das vorzustellen?
Naja, es gibt ja ganz viele Unterorganisationen. Jede Unterorganisation arbeitet dann auf einem bestimmten Feld. Ich kann jetzt nur für wenige Unterorganisationen reden, die ich sehr gut kenne im ökonomischen Bereich. Und da gibt es schon Abstimmungen auch zwischen den Unterorganisationen. worauf man sich konzentriert, was jetzt wichtige Fragen sind. Zu meiner Zeit gab es eine große Diskussion über diese Jahrtausendziele, Millenniums Goals. Ich habe immer darauf gedrungen, dass wir auch nicht nur über Ziele reden, sondern auch über die Mittel, dass wir über Wirtschaftspolitik reden in den UN und das nicht dem Internationalen Währungsfonds überlassen und der Weltbank. Aber man muss sagen, am Ende war die Politik da sehr schwach. Die meisten, mein Generalsekretär war relativ mutig, aber viele andere haben sich gescheut, irgendeinen Konflikt sozusagen von den UN aus in die Weltgemeinschaft hineinzutragen. Aber das muss man tun, weil nur mit Harmonie reicht man gar nicht.
Das ist wohl wahr. Stichwort Mittel. Im Moment fehlt es der UNO immer mehr an Geld, weil sich zum Beispiel die USA, aber auch andere Länder und Staaten aus den Zahlungen verabschieden. Daher werden Kooperationen gesucht und eingegangen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat eine Vereinbarung mit dem Davos-Veranstalter, dem World Economic Forum, dem WEF, abgeschlossen. Sie, Herr Flassbeck, haben sich dazu in einem Artikel in der Frankfurter Rundschau geäußert. Ja, und Sie waren dagegen. Warum?
Ja, weil die Vereinten Nationen sind eine Organisation, die von Staaten getragen sind und sie müssen neutral sein gegenüber wirtschaftlichen Interessen. Und der Generalsekretär, weder der Generalsekretär noch eine Unterorganisation darf sich gemein machen mit den Interessen einer bestimmten Gruppe. Und das World Economic Forum ist eine bestimmte Gruppe, es sind Industrielle. Das Ganze wird getragen, finanziert von Unternehmen und die haben natürlich Interessen. Da muss man nicht so tun, als gäbe es da eine neutrale Finanzierung. Und das ist natürlich fatal, wenn die Vereinten Nationen dann noch sozusagen sich auf eine Seite stellen und damit die andere Seite schwächen. Das dürfen sie auf keinen Fall tun.
Nun kann man sicherlich einwenden, dass die Mitgliedsnationen auch ihr eigenes Süppchen kochen, vor allem die ganz Großen wie die USA, Russland und China und Beschlüsse der anderen eben ständig boykottieren. Also worin besteht Ihrer Meinung nach der Unterschied zu den anderen Lobbyisten vom WEF?
Ja, es ist eine Staatenorganisation und die Staaten sind legitimerweise die Träger dieser Organisation. Also da gibt es von vornherein schon einen Unterschied. Jedenfalls da, wo wir von Demokratien reden, gibt es einen großen Unterschied. Denn das ist ja was anderes, ob eine demokratisch gewählte Regierung ein Land vertritt oder ein Unternehmensmanager ein Unternehmen vertritt mit seinen Interessen und seinen Eigentümern. Also da gibt es gewaltige Unterschiede, die sollte man nicht verwischen.
In der Sendung ist heute immer wieder zur Sprache gekommen, dass die UNO ein müder, großer Apparat ist. Aber ist sie eigentlich nicht mächtig?
Sie könnte mächtig sein. Ich habe auch gestern Abend im deutschen Fernsehen einen Kommentar gehört, wo eine Dame sagte, sie ist machtlos. Nein, sie ist nicht machtlos. Solche großen Organisationen haben ein ungeheures intellektuelles Gewicht sozusagen. Und das müssen sie einbringen. Es muss nur an der Spitze dieser Organisation, und das vermisse ich, müssen nur mutige Politiker stehen. Es sollten schon Politiker sein, aber sie müssen mutig sein und sie müssen bereit sein, auch mal den Mund aufzumachen, auch mal gegen die üblichen Sprüche anzugehen. Und was wir vorhin von Greta Thunberg gehört haben, war vielleicht ein bisschen überzogen, aber sie hat schon im Kern, hat sie recht. Die UNO hat sich in Sachen Klima weit herausgehängt, aber jetzt, wo es um die kritischen Fragen geht, nämlich wie man das tut, was die Strategie sein soll, wie die Staatengemeinschaft zusammenarbeiten soll, welches die Mittel sein sollten, mit wem man sich anlegen muss, nämlich vor allem mit den Produzenten fossiler Rohstoffe und so weiter, da hört man nichts mehr von den Vereinten Nationen. Und das finde ich absolut bedauerlich. Und das ist mangelnder Mut und es ist vielleicht auch mangelnde Fähigkeit, die Dinge intellektuell zu durchdringen. Das will ich meinen Kollegen aber nicht unterstellen. Ich vermute, es ist in erster Linie mangelnder Mut und da macht sie sich selbst sozusagen machtlos.
Sich anlegen und Mut haben, das nehme ich aus unserem Gespräch mit nach Hause. Heiner Flassbeck, ehemaliger Chefvolkswirt der UNCTAD, der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, haben Sie herzlichen Dank. Vorbereitet in dunkelster Stunde mitten im Zweiten Weltkrieg hätten die Vereinten Nationen seit ihrer Gründung vor 75 Jahren einen dritten Weltkrieg oder gar Atomschlag verhindert, sagte kürzlich Achim Steiner, Chef des UN-Entwicklungsprogramms. Dem stimmen sicher ganz viele zu. Das ist heute auch in der Sendung zur Sprache gekommen. Aber nun ist die UN in die Jahre gekommen, einst geschaffen für eine Welt, die es so gar nicht mehr gibt. Das war der Tag. Haben Sie Dank für Ihr Interesse an unserem Thema. Mein Name ist Angela Fitsch. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.